Ladies and gentlemen, the Game Theory Jitsog is brought to you live from Cologne with Sven, der schöne General Kroten, und Nelson, der große Presto Bergentum. Wie komme ich denn auf Kroten?
Weiß ich auch nicht.
Weiß ich auch nicht. Das Schöne ist eigentlich, ich hatte aber so viel Zeit, mich zu versprechen, weil wir sind nur zu zweit. Das ist die erste gute Nachricht heute.
Ja.
Wir haben hier, wir reden ja immer im Chat darüber. Ach nein, jetzt schreibt er gerade, ich komme. Scheiße, Mann. Jetzt ohne Witz, in dem Moment schreibt er bei WhatsApp, ich komme. Scheiße.
Fuck. Oh nee.
Na gut, kann man nichts machen. Ich wollte gerade sagen, wir haben das besprochen, er hat sich nicht gemeldet. Wir haben Glück. Und in dem Moment kommt er gleich rein. Vielleicht können wir schon sehr viel bereden, bevor er kommt. Das wäre natürlich super nice.
Dass wir dann nur das Outro machen.
Super nice.
Bis der vom Klo runter ist.
Das Gute ist, er hat keine Zeit, weil der Podcast läuft ja schon, uns wieder irgendwelche Geschichten zu erzählen aus seinem Leben.
Boah, ja. Kein Vorgeplänkel.
Er hat keine Zeit, es läuft.
Hervorragend.
Okay, ich sage euch, worüber wir reden wollen. Ich habe gerade Milch getrunken, ne? Meine Stimme ist so belegt, weil ich Milch trank. Egal. Wer den großen Fehler macht, Sven auf Instagram zu folgen, der hat sowieso erstmal ein Problem. Ich muss das aus arbeitstechnischen Gründen machen. Persönlich überhaupt kein Interesse an dem Typ. Aber zweitens, der wird sehen, Sven teilt immer mehr Selbstverteidigungsvideos. Also von so Leuten, von so Sifus und so, teilweise auch, glaube ich, bekannten und großen Accounts, die eine große Gefolgschaft haben. Und Sven kommentiert es aber auch nicht weiter. Das heißt, man muss einfach wissen, Sven findet das scheiße. Ja, das heißt, er teilt das deshalb, weil er das scheiße findet. Weil er denkt, es funktioniert so alles nicht. Die reden nur Kacke. Was ist da los? Und deshalb reden wir heute über Selbstverteidigung. Reden wir eigentlich über Jiu-Jitsu und Selbstverteidigung? Oder reden wir nur über Selbstverteidigung? Oder versuchen wir, eine Brücke zu schlagen?
Ja, also ich sag mal, ich finde halt das Thema Selbstverteidigung an sich immer mal wieder so zeitweise finde ich das immer wieder interessant. Und ich meine, wir bewerten ja viel aus unserer Sicht heraus und die ist ja sehr Jiu-Jitsu geprägt. Du bist ja auch noch zusätzlich Taekwondo-Meister. Und ich habe ein bisschen MMA gekämpft und so. Das hat natürlich einen Einfluss, aber ich finde das Thema an sich halt schon interessant. Ich glaube, das kannst du jetzt auch nicht nur aus einer Jiu-Jitsu-Perspektive beleuchten. Das ist ja auch blauäugig.
Also, es wird aber deshalb ganz interessant werden, weil wir, glaube ich, grundsätzlich völlig verschiedene Meinungen zu dem Thema haben. Das weißt du nur noch nicht.
Ich bin gespannt.
Genau, das weißt du nur noch nicht. Aber deshalb weiß es der Hörer, der Geneigte, auch nicht. Ah, geil, Heiko braucht noch 10 Minuten. Fangt schon mal an, als hätten wir das nicht schon längst gemacht. Sehr schön. 10 Minuten beim Heiko können ja auch schnell mal 20 sein. Okay, also wie wollen wir überhaupt anfangen?
Also ich, du hast ja schon angefangen mit so Sachen, die ich bei Instagram teile. Was übrigens ganz, also ich habe mein Instagram-Algorithmus ganz witzig eingestellt. Ich kriege keinerlei Hintern und Brüste mehr angezeigt. Ich habe es geschafft, das komplett aus meinem Instagram rauszukriegen. Durch die harte Arbeit, dass ich das einfach monatelang immer wegen Pornografie gemeldet habe, bis Instagram gemerkt hat, dass ich sowas gar nicht sehen will. Und ich kriege nur noch Jiu-Jitsu-Content, alles Mögliche mit Holz und dann aber, weil ich das halt auch wirklich ganz lustig finde, so Selbstverteidigungskram angezeigt. So sieht meine Instagram-Explore-Page quasi aus. Und ich finde halt immer wieder beeindruckend, ich habe ja auch selber früher mal, bevor ich mit MMA und Co. und so angefangen habe, auch so Selbstverteidigungskram, Jiu-Jitsu gemacht. Das gibt es ja in Deutschland irgendwie auch noch. Ich finde immer noch beeindruckend, dass es das noch so gibt, dass das auch immer wieder hochkommt, besonders dann, wenn irgendwas passiert, und dass die immer noch dieselben eigenartigen Probleme in Anführungsstrichen und so Denksätze und Grundsätze haben, die ich damals schon kannte und die ich damals schon irgendwann eigenartig fand. Also es ist so, ich finde, das ist eine ganz abgefahrene Zeitkapsel. Und ich glaube, du findest ja eh im Kampfsport unfassbar viele Spinner. Aber ich glaube, dass die Spinnerdichte in diesem Selbstverteidigungsbereich potenziell am höchsten ist. Was nicht heißt, dass das alles Spinner sind, aber da hast du schon noch mal mehr als in der anderen Kampfsportwelt sonst so.
Okay, totally agreed. Vielleicht können wir den Punkt auch schon mal, weil es gibt da ja noch unterschiedliche Nuancen, aber dann fangen wir jetzt erstmal da an. Du sagst jetzt Jujutsu oder sowas. Hatte ich jetzt letztens eine Arbeitskollegin, hat mich gefragt, hier, sie will ihre Tochter irgendwo zum Karate oder sowas schicken und hat mir dann so eine Seite von denen gezeigt. Also hast du auf den ersten Blick gesehen, bitte geh da nicht hin. Weißt du, weil du siehst, weil es gibt ja, ich war auch in meinem Leben schon bei dem einen oder anderen Karate- und Dingskurs, um mir das mal anzugucken. Und du kommst eigentlich rein und du siehst, das kann so wie ihr ausseht, einfach so wie ihr ausseht. Ich weiß, es gibt im Jiu-Jitsu auch Nerds und man sieht denen vielleicht nicht an, dass sie Jiu-Jitsu können. Aber es ist nochmal ein Unterschied zwischen ein Lappen sein und so aussehen, dass ich weiß, du kannst mir niemals was tun in deinem Leben.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt im Jiu-Jitsu also, ja auch bunt gekleidete Nerds und so weiter, aber das ist nochmal was anderes im Wing Chun und im Selbstverteidigungs irgendwas Miyagi Karate und so. Du siehst den Leuten schon daran an, wie sie sich bewegen und wie sie stehen, was sie machen, dass sie einfach übrig geblieben sind. Ja, sie haben wahrscheinlich nie was im Leben gefunden, haben gedacht, ich mache jetzt Karate. Da sind so Leute wie ich, die auch nie was anderes im Leben gefunden haben und wir erzählen uns gegenseitig, dass wir jetzt gefährlich sind. Du siehst es, also, du siehst es einfach. Und da will ich aber einmal sagen, das ist eine, achso, und dann die ganzen Großmeister wiegen alle 120 Kilo, sind alt und dick, tragen sechsfache Schwarz, so müssen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten. Ja, ja. Genau, alles worüber sich, wie heißt er noch gleich? Master Ken lustig macht.
Master Ken.
Das gibt's ja alles. Aber da muss ich sagen, das ist was, darüber müssen wir eigentlich, finde ich, gar nicht reden. Also wir können darüber reden, dass es das gibt, aber dass das halt scheiße ist und dass das nichts mit Selbstverteidigung zu tun hat und so, das ist ja
witzig.
Das können wir einfach schon mal feststellen.
Also, da haben wir einen ähnlichen Punkt. Ich habe mir vorher so ein bisschen überlegt, was so, ich habe versucht so zu kategorisieren, was so meine häufigsten Kritikpunkte an diesem Selbstverteidigungskram sind und habe versucht, die Leute, die ich da so sehe, und ja, ich war auch bei super vielen Probetrainings, weil ich das wirklich interessant finde. Und es gibt auf jeden Fall so Kategorien. Was es auf jeden Fall gibt, ich glaube, das ist die Kategorie, die du gerade angerissen hast, ist quasi einer unserer Väter in einem Anzug mit einem Absperrband, sehr so noch so von so einer Budo-Idee irgendwie dahinter, machen so eine Jujutsu oder irgendwas mit einem asiatischen Namen Selbstverteidigung. Und eigentlich ist denen zumindest zu so einem Teil bewusst, dass das vor allem so ein Hobby ist. Die mögen die anderen Herren, mit denen die das da zusammen machen. Die gehen danach auch gerne nochmal ein Bier trinken und so. Und dann haben die natürlich für sich noch so dabei, so ja, und wenn mal einer frech wird, dann kann ich ja. So, die halte ich für, da müssen wir wirklich nicht super lange drüber, weil ich halte die für relativ harmlos. Die haben halt auch meistens die Social-Media-Kompetenz von der Altersklasse, davon siehst du halt auch gar nicht so furchtbar viel. Und die existieren in so sehr kleinen Nischen irgendwie. Dann siehst du ganz oft halt so einen alten Herren, vielleicht auch ein bisschen Übergewicht mit so einem Absperrband, der ist der Großmeister und so. Und das ist, die finde ich irgendwie noch sympathisch, da habe ich fast so ein bisschen Nostalgie für. So ähnlich war das auch, übrigens, ich war vor einer, innerhalb der letzten zwei Jahre, glaube ich, gewesen sein, war ich ja mal beim Aikido-Probetraining hier in Köln, da war das so ähnlich. So, da, also das ist so eine ähnliche Bubble, glaube ich. Was, glaube ich, ganz viele gemein haben, auch wenn ich mir diese Trainer so angucke, ist, dass die im Prinzip halt Eunuchen sind. Und das ist, finde ich, für mich so ein großer Kritikpunkt. Die erzählen dir ganz überzeugt, auch auf Social Media, wie der Kampf, es ist ja immer auf der Straße ist, was übrigens auch einer meiner Kritikpunkte ist, der noch so kommt, dieser Mythos von der Straße. Die erzählen dir, wie es auf der Straße ist und dann haben die idealerweise noch irgendeine Backstory, warum die ausgerechnet wissen, wie das sein sollte. Und das sind so die verschiedensten von ich habe an der Tür gearbeitet, ich war Polizist.
Die Absperrbandleute jetzt oder was?
Nee, die Absperrbandleute, hast ja gesagt, die sind.
Ah ja, okay, alles klar. So wild. Was hat das jetzt mit Eunuchen zu tun?
Eunuchen, weil das Leute sind, die noch nie Sex hatten, aber die erklären, wie es geht. Das meine ich damit.
Verstehe.
So, du hast halt. Die haben halt dann irgendeinen Background, wo die sich vielleicht mal gehauen haben. Vielleicht aber auch nicht. Oder erzählen dann so, wie viel in Anführungsstrichen Straßenkämpfe sie in ihrer Jugend hatten. Die bauen sich ja immer so eine komische Backstory auf. Und wenn du es dir aber genauer anguckst, ist das so,
selbst sag mal einen hier, ich will mir mal einen angucken davon.
Können wir einen Name callen?
Warum nicht?
Weiß ich, ich habe letztens mit einem, ich vergesse, wie der wirklich heißt, der heißt, glaube ich, Combat Competence oder so, auf Instagram. Mit dem habe ich einen lustigen Austausch gehabt. Der hat
du mir schreibst gesagt, den natürlich hat, dann auch, ne?
Ich habe Sachen ja von ihm geteilt und er hat mir geschrieben.
Ah, okay.
Und die Diskussionen, wenn die sich drauf einlassen, laufen es auch. Die laufen nämlich auch mal gleich. Aber der hat mir dann gesagt, er hat 30 Jahre Dienst auf der Straße geleistet. Ich weiß aber, er hat es nicht präzisiert. Also es kann alles sein von Polizei bis Müllabfuhr. Ich weiß es nicht, was Dienst auf der Straße ist. Aber da ist halt so das Ding, das klingt natürlich jetzt für so einen Otto-Normalverbraucher, klingt das super, wenn er sagt, ich bin seit 30 Jahren Polizist. Wenn du aber lustigerweise mit Polizisten über sowas redest und die sagen so, ja, wenn du 30 Jahre Polizist bist, dann hast du da irgendwie zweimal eine Festnahme mit Widerstand gehabt, wenn du nicht sowieso nach den ersten 3 Jahren am Schreibtisch irgendwo gesessen hast. Und das ist dann so die Grundlage. Das ist halt so, als würde ich nach 2 Grappling-Kämpfen halt mich da hinstellen und einen auf Trainer machen. Also das ist halt, wenn du es dir genau anguckst, ist das häufig nicht wirklich viel. Und ich glaube, diese Eunuchen sind eine sehr, sehr große Gruppe. Und bei denen siehst du dann halt auch daran, wie die sich bewegen und was die so erklären und erzählen, dass das halt nicht getestet ist, was die machen.
Also, ich komme immer noch nicht ganz mit diesem Eunuchenbild klar, aber das ist ja auch egal. So, jetzt wollen wir mal was darüber sagen. Was machen denn, also wir reden ja jetzt von Leuten, die jetzt nicht diese Jujutsu-Absperrband-Geschichte machen, sondern so sich selber
das
oder wie auch immer
sein,
ein Background
oder Maga oder
in irgendwas geben und so und dann so Sachen zeigen, ne? Also, was hältst du denn zum Beispiel? Hast du mal dir die Videos von dem Kernspecht angeguckt?
Ja, das ist ja so klassisches Wing Chun. Ne?
Also für alle, die das jetzt nicht wissen, hier GM Kernspecht oder sowas, der oberste wahrscheinlich Wing Chun König der Welt. Und der
steht für Großmeister.
Auch. Ja, schon klar. Und er zeigt immer so Videos, wie er so mit klebenden Händen oder so ein Gedöns, weiß ich auch nicht. Und da kommen dann immer so muskelbepackte Leute und versuchen mit dem irgendwas zu machen. Wenn du jetzt nicht ganz genau weißt, worum es da geht, verstehst du es jetzt nicht immer ganz, was da jetzt gezeigt wird und was der andere nicht kann. Aber der andere fängt dann immer an zu lachen und sagt so, ja, das gibt's doch gar nicht, dass du das mit mir machst. Und im Endeffekt geht es immer darum, irgendwie so die Bewegung zu beschränken, indem die Hände geblockt werden und so ein Gedöns. Den jetzt nur mal so als Beispiel. Und ich denke dann immer, okay, ich meine, das ist jetzt, ich kann dazu nichts sagen, keine Ahnung, der ist ja auch schon sehr alt. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der irgendwie auf dem, was du jetzt Straße nennst, lange überlebt, wenn da irgendwie so ein bulliges Monster kommt. Egal, keine Ahnung, vielleicht tue ich ihm auch Unrecht.
Und wie?
Aber, ja. Heiko ist übrigens da, aber ich finde, zumindest haben auch alle diese Leute, und deshalb finde ich das mit dem Eunuchen jetzt nicht ganz so richtig, eine gewisse Kompetenz, wenn es darum geht, 1:1 mit jemandem sich, sage ich jetzt mal so, auseinanderzusetzen. Weil im Gegensatz zu diesen Absperrbandleuten trainieren die ja bestimmte Bewegungen, die zumindest physikalisch oder so Sinn machen, ja? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du mal Promi-Boxen früher geguckt hast oder auch beim Kirmesboxen, ob du mal Kirmesboxen gesehen hast. Es ist halt wirklich nicht so leicht, jemandem so eine zu ballern, dass der umfällt. Ist halt schon nicht so einfach. Ich könnte dir jetzt sagen, ich könnte mir jetzt vorstellen, von meinen Arbeitskollegen könnte ich dir jetzt ganz viele Names droppen, wo ich glaube, wenn ich mich hinstellen würde und sage, hau mir jetzt so fest eine rein, wie du kannst, am besten in den Bauch, damit wir uns nicht beide wehtun. Es macht mir wahrscheinlich nichts aus, weil es gar nicht so leicht ist, einen vernünftigen Schlag abzulassen und so. Und ich glaube zumindest, dass die Leute, die halt so Wing Chun oder was auch immer, Wing Chun, also nicht grundsätzlich Wing Chun, aber die Leute, von denen du gerade geredet hast, die so eine Straßenausbildung, Zweikampfausbildung machen, was auch immer, zumindest gewisse Abläufe drauf haben, die sich schon in eine Prügelei oder sowas übertragen würden. Also zumindest das. So, und dann, und darüber müssen wir gleich noch reden, kommt der Punkt, kann und will ich das auch irgendwann nutzen? Weißt du, weil sagen wir mal, der Punkt, an dem ich sage, ich hau dir jetzt eine rein, der ist von so einem Typ wahrscheinlich trotzdem gefährlicher als von jemandem, der noch nie was gemacht hat. So, also weißt du, deshalb will ich sagen, es ist jetzt, natürlich ist dieses Ganze, du greifst mich so an und ich wäre das so, aber ist natürlich Bullshit. Aber dieses, ja, diese Mechaniken geübt zu haben, ist bewegungsablauftechnisch jetzt auch zumindest schon mal nicht verkehrt.
Das auf jeden Fall. Was nur, wenn du dir so Leute anguckst und du siehst das halt, also die machen gerne sehr, sehr große Behauptungen. Mein Favorit ist, wenn dir jemand erzählt, genau das, was du gerade gesagt hast im Prinzip, wenn jemand erzählt, so und so und so und das hier ist ein K.O.-Treffer.
Ja, ja, das ist natürlich Bullshit, dann, weil du es noch nie gemacht
das
hast.
Das hörst du halt erschreckend oft. Und diese Vorstellung ist halt total abstrus. Und da finde ich, merkst du dann halt, okay, du hast halt nicht wirklich Ahnung, wovon du da sprichst. Genauso, wenn du dir irgendwelche Befreiungen aus irgendwelchen Griffen anguckst und dann sind schon die Griffe, die zeigen, sind halt schon Schwachsinn. Also diese Angriffe sind halt schon komplett fingiert. Klar. Mein Favorit ist dieses klassische, wirk mich mal, und dann hast du jemanden, dann steht jemand mit so ausgestreckten Armen vor dir und hat die Hände an deinem Hals. Ja, mach mal gar nichts und guck mal, was passiert, wenn der das macht. Nichts. Das ist ja kein, das hat noch nie jemand bei irgendwem gemacht. Also du, wenn das real wäre, würdest du das auf irgendeinem Worldstar-Hip-Hop-Video mal gesehen haben. Und dann denkst du dir auf einen ausgedachten Angriff, eine ausgedachte Verteidigung
aus. Ja, das ist klar.
Und du siehst dann auch bei diesen Grifflösereien und so, dass das mechanisch halt überhaupt gar keinen Sinn macht und dass das offensichtlich noch nie einer gegen einen richtigen Widerstand getestet hat.
Das ist aber, glaube ich, auch sowieso ein Punkt, dass klar macht das niemand. Niemand kommt mit diesen ausgestreckten Armen zu dir an, aber ich glaube, dass du sowieso, also sagen wir mal, es gibt eine Schlägerei auf dem Geburtstag, auf dem du eingeladen bist. Dann würde ich uns alle ganz weit vorne einschätzen, weil das ist ein geschützter Raum. Vielleicht liegt da auch noch ein Teppich und ich kann Guard pullen. Und der Rest des Mobs findet es wahrscheinlich eher lustig, als dass er einschreiten würde oder zu einem Aschenbecher greifen würde. So. Mhm. Ich glaube, dass du halt sowieso, was Selbstverteidigung angeht, ist es, natürlich ist das Bullshit, was du gerade eben gesagt hast, aber es ist schon auch extrem schwierig, das realistisch zu üben. Weil es im Endeffekt, und damit komme ich wieder zu meinem Punkt von gerade und könnte das auch später noch ein bisschen unterfüttern, im Endeffekt nur darauf ankommt, was bin ich bereit zu tun? Bin ich bereit, diesen Stein zu greifen, der neben mir liegt, und ihn dir durchs Gesicht zu ziehen oder nicht? Und wenn ich in der Lage bin, dir den durchs Gesicht zu ziehen, ist wahrscheinlich egal, wie gut deine Side-Control ist. Und das sind zum Beispiel auch Sachen, ich kann das nicht wirklich beantworten, weil ich weiß es nicht, aber Leute, die zu den Instagram-Leuten gehen, die du so kennst, ich habe schon das Gefühl, dass da viele dabei sind, die bereit wären, hier und da eine Maßnahme zu ergreifen, die ich jetzt nicht ergreifen würde.
Die drehen denen das ja auch teilweise ein.
Eben.
Ne?
Und wenn du das schaffst, ist das halt auch schon was wert. Also im Sinne Selbstverteidigung.
Also ich muss ja auch nur mal dran denken, wenn ich zugeguckt habe, wenn in dem Laden, wo ich angefangen habe zu trainieren, da die Selbstverteidigungsklasse war und dann folgende Szenarien auftraten wie, stell mal vor, du gehst in Rewe und da kommt einer raus und rempelt dich an. Und als adäquate Gegenmaßnahme war dann ein Schritt rückwärts und mit Anlauf ein Schienbeinkick zwischen die Beine. So,
da wurde alles kaputt gemacht.
Oder auch ein, ich ducke mich und mache ein gespieltes, nein, bitte nicht, um ihm dann einen in die Eier zu geben. Also, da ist bestimmt die Grenze häufiger niedriger.
Genau, aber die Frage ist ja trotzdem noch, also ich finde, auch da kommt es nochmal darauf an, das zu üben im Training ist natürlich was anderes, als wenn es dann wirklich soweit ist, ne? Ich kann mir nur wirklich vorstellen, dass das so Leute sind, die teilweise, egal ob die was können oder nicht, so eingeimpft bekommen, du bist eine Maschine. Die sind dann vielleicht teilweise von ihrem Mindset auch noch so, dass sie bereit sind, das auch auszuprobieren. Und dann kann es halt wirklich, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, was bringen. Wenn du, also ich will jetzt einmal kurz sagen, mein ehemaliger oder Taekwondo-Trainer, der war Minentaucher früher, der Helmut, und der war, ich glaube, 1,68 war der. Ja, und so ein ganz leichter. Aber der Typ, der war halt, der hat Geschichten erzählt von so Einsätzen und wenn die abends Party machen und so, die Leute sind halt bereit. Ja, die Jungs, die halt Minentaucher sind und da gedrillt werden, da sagt er halt, das kommt über Brutalität, hat er das genannt. Und das heißt dann so viel wie, es ist dir egal, du bist halt bereit, den in den Tisch zu hauen. Ja, und wenn, ich sag mal, wenn du vorhast, Selbstverteidigung zu erlernen und erlernst, dieses Mindset, ja, und dann noch gekoppelt mit zumindest einigermaßen guten mechanischen Abläufen, dann ist auch der ganze Bullshit immerhin schon mal was wert. Das wollte ich ja nur sagen.
Ja, Brutalität brauchst du doch nur dir einen Amateur-MMA-Kampf angucken. Da siehst du, der brutalere gewinnt. Du brauchst den Grappling nur mal hingehen. Ja, ist so. Es ist der, der bereit ist, dem anderen auf den 12 zu hauen. Und genauso, also zu einem großen Teil. Und im Grappling ist es genauso. Geh doch mal auf so eine Nager und guck mal die ganzen Ollums, die da gewinnen, weil sie halt irgendwo trainieren, wo halt, die haben so lange, bis du eine adäquate Technik entwickelt hast, um das halt abzufedern und auch noch ruhig genug bist, um damit umzugehen, kommst du da ganz schön weit mit.
Da gab's doch, ich will das jetzt gar nicht so diskriminierend sagen, wie du es gerade gesagt hast, aber im Comic Club, den Andri, wisst ihr noch den Andri? Der Andri, ja, der war so ein Dude. Ja, genau. Der kam irgendwo aus Weißrussland, konnte nix, hat alles gewonnen, weil er einfach Smash. Andri, Smash.
Ich finde, was bei der dieser Selbstverteidigungsdebatte immer so ein Problem ist, was gerade auch quasi anfängt, ich glaube, man muss das ein bisschen mehr gliedern. Das Problem bei, in Anführungsstrichen, bei Selbstverteidigung oder eins der vielen Probleme, was es da gibt, ist, dass eine riesengroße Sammelbezeichnung für unheimlich viel ist und dass sich da unheimlich viel hinter verbirgt. Das ist ein bisschen so, als würdest du den kompletten Rest von, also würdest du Wettkampfsport komplett zusammengruppieren und du gruppierst halt Sachen zusammen, die nicht gut zusammengruppierbar sind. Du hast ja, was Selbstverteidigung angeht, eine riesengroße Range von wie ernst ist diese Situation. Und das ist, glaube ich, was sich viele Leute, die das unterrichten und auch viele Leute, die nach sowas suchen, nicht ganz klar machen. Wenn du, wenn du dir deinen durchschnittlichen, in Anführungsstrichen, Kunden, dein durchschnittliches Mitglied Trainierenden für Selbstverteidigung anguckst, die wahrscheinlich, wenn du alle Leute, die in so einem Bereich trainieren, dir anguckst, die größte Untergruppe ausmachen, dann sind das Leute mit irgendwie einem halbwegs geordneten Leben, die in einer vernünftigen Gegend wohnen, die vielleicht Kinder haben, Family, was auch immer, die so ein diffuses, vielleicht Unsicherheitsgefühl haben, und was vollkommen in Ordnung ist, was ich auch nachvollziehen kann, und die dann anfangen, so einen Selbstverteidigungskurs zu machen. So, und dann müsstest du dir, also einmal ist die Sache, die gehen ja dahin und üben etwas, wovon sie hoffen, dass sie es nie brauchen. So, die hoffen ja, oder die gehen dahin, die trainieren und die eigentlich hoffen die, dass sie oder möchten die das nie in ihrem Leben wirklich brauchen müssen. Die wollen eigentlich nie in einer Situation sein, in der das irgendwie notwendig wird. Und außerdem ist bei denen ja noch häufig so.
Haben die ja auch eigentlich nicht, ne? Muss man auch nochmal
sagen. Genau, das ist auch relativ wahrscheinlich, dass sie es nie brauchen werden. Und wenn, ist wahrscheinlich am wahrscheinlichsten, dass es Situationen sind, die keine extreme Gewalt rechtfertigen. Weil das ist auch noch so ein Ding, es geht ja nicht darum, weil die, ne, wo wir gerade bei diesem Brutalität-Thema und wie du auch hochdrehst, wenn es richtig ernst ist, stimmt das absolut. Dann, klar, wenn du bereit bist, wenn dir scheißegal ist, was mit dem anderen passiert und auch mit dir, dann hilft das in so einer Situation ungemein. Aber ich glaube, die meisten Leute, die da hingehen, für die ist die realistischste Selbstverteidigungssituation lustigerweise das, was du gerade auch gesagt hast, Nelson, dieses auf so einer Geburtstagsfeier oder so, ist irgendeiner dann doch ein bisschen zu besoffen oder dein Schwippschwager oder Onkel hat ein bisschen zu viel einen Tee und wird ein bisschen grabbelig und was frech und dem muss man jetzt eventuell mal zeigen, dass das Schluss ist. Oder du hast so eine poplige Auseinandersetzung auf dem Rewe-Parkplatz um die Parkbucht oder sowas. Da ist das halt weder sinnvoll noch verhältnismäßig, noch gerechtfertigt, den halt totzuschlagen oder dem das Genick zu brechen.
Das sagt der Mann, der sagt, wenn jemand unerlaubt bei mir zu Hause einen Fuß reinsetzt, darf ich ihn erschießen, ne? Sag ich immer dieser.
Ja, Stelle. Das ist was anderes. Das ist was vollkommen anderes. Aber die meisten Situationen.
Wenn Heikos Onkel bei Sven reingeht, dann ist der tot. Das ist
dann auf jeden Fall. Die meisten Situationen, in denen die das dann brauchen, sind eigentlich die, wo du mit der minimalsten, mit dem minimalsten von, Level von Gewalt umgehen musst, weil du kannst halt deinem besoffenen Onkel ja nicht einfach die Nase brechen. Also ich meine, kannst du machen, aber der nächste Geburtstag wird ein bisschen eigenartig. Wenn du beim letzten
wahrscheinlich nicht. Er wird wahrscheinlich das erste Mal, dass er entspannt wird, aber
ja, und weißt
dass
du,
er dann wieder so eine Familie denkt.
Aber ich glaube, ihr wisst ja, was ich meine. So dieses, du, das sind Leute, die
aber
das wahrscheinlich nie brauchen werden, nie brauchen wollen. Und auf der anderen Seite von der Skala hast du, machen wir einen Stereotyp auch draus, hast du jemanden, der an der Tür arbeitet oder arbeiten will, der das definitiv brauchen wird und der auch trainiert, um es zu gebrauchen. Aber selbst da hast du dann ja am Ende, da hast du zwar auch so Verhältnismäßigkeitsprobleme, aber du hast natürlich eine viel höhere Rechtfertigung für auch Gewalt, weil du nicht weißt, wer der andere ist, weil du nicht, weil die besoffen sind, weil du nicht weißt, was die in den Taschen haben, weil das mehrere sind und so. Und dieser ganze Selbstverteidigungsbereich versucht halt so eine riesengroße Sache abzudecken. Und ich denke mir manchmal, wenn ich mir so Wing Chun, Krav Maga und Co. angucke, die dieses, ich überwältige dich mit relativ viel und mit auch, ich fahre sehr schnell hoch mit Gewalt, was vielleicht für so eine richtig böse Situation, wo deine rechtliche Rechtfertigung ein Nachgedanke ist, okay, aber ich finde, das
so,
ist.
So, fahr halt mal das Mikro darunter von dem Typ, Heiko. Onkel, sag du auch mal was. Halt der erzählt das Gleiche seit 5 Minuten. Jetzt du, Heiko.
Ja, ey, also, pass auf.
Da der Punkt war aber nicht schlecht, Sven. Immerhin.
Also, ja, so, ja, aber da müssen wir erstmal, da müssen wir noch ganz woanders anfangen. Du kannst Wing Chun und Krav Maga zum Beispiel nicht in eine Tüte packen. Krav Maga ist ja nichts. Krav Maga ist was wirklich ausgedacht. So, Wing Chun ist was sogar von Leuten an, also mir bestätigt, denen ich vertraue, weil sie selber als MMA-Profi gekämpft haben, namentlich an Sascha Ernst, der sagt, Wing Chun funktioniert und das ist. Wenn du nicht weißt, dass du einfach Wing Chun machst und vor allem dich nicht auskennst, ist das auch ultra gefährlich. Und so Leute wie den Emin Wotstepe, die sind ja unter der Hand auch bekannt dafür, dass die durchaus Leute ordentlich vermöbelt haben. Und der Zweck von Wing Chun, das einzige Ziel und der einzige Zweck von Wing Chun ist ja genau der, dass sich jemand in engen Räumen im Normalfall so überfordere und überrempel und kaputt schlage, dass er überhaupt keine Zeit hat, sich um irgendwas zu kümmern. Geht es ja wirklich darum, wenn der dich angreift, wenn der es halt zuerst anzugreifen, da durchzukommen und den zu vermöbeln. Das heißt, das ist ja, das kannst du mit einem Krav Maga, was ja nur ein Ausdruck ist, dem irgendein Mythos verliehen worden ist, von irgendeiner israelischen Armee, Selbstverteidigungsscheiße oder was weiß ich, schon ja gar nicht so zusammenpacken.
Das ist aber ein interessanter Punkt auch, trotzdem. Ja. Lass mich da mal kurz rein. Ich glaube, obwohl hier wieder der Staubsauger läuft.
Ich bin gerade umkümmern, dass mein Essen hier irgendwie hochkommt. Sprecht ruhig weiter.
Also,
mir kommt auch mein Essen hoch.
Wenn ich du finde ja, du hast, aber das ist einen interessanten Punkt angesprochen, und zwar, dass die Leute ja in diese Situation gar nicht kommen und es oft einfach darauf ankommt. Und damit kommen wir auch gleich zum Jiu-Jitsu. Und das, was Heiko gesagt hat, ist natürlich dann auch, passt da gut zu, dass es nicht so richtig Sinn macht. Du willst eigentlich mit dem möglichst geringen Aufwand möglichst sicher rauskommen aus der Situation. So wie du es gerade gesagt hast, perfektes Beispiel, der besoffene Onkel dreht durch, den möchte ich halt nicht auf engstem Raum mit meinen Kettenfauststößen überfordern und über die Brutalität besiegen, sondern, und da ist natürlich jetzt das beste Beispiel aus dem Jiu-Jitsu, den will ich halt mit einem schönen Rear Naked Choke 2 Sekunden schlafen legen, damit er weiß, oh, das war jetzt vielleicht doof und so, ne? Und das kann schon, das lernen die Leute ja dann nicht. Lass uns mal, bevor wir jetzt noch dann jetzt die Brücke zum Jiu-Jitsu eigentlich schon geschlagen haben, aber nochmal kurz gucken, wenn das alles Müll ist, du sagst ja, vieles davon ist Müll. Wo ist das Problem? Wenn wir sagen, die Leute kommen sowieso nicht in diese Situation, das heißt, sie werden wahrscheinlich niemals rausfinden, dass es Bullshit ist, was sie gelernt haben, wenn es Bullshit ist. Gibt es damit ein Problem oder ist es okay, dass die in ihrer Blase trainieren und glauben, sie wären unbesiegbar, oder ist es auch irgendwie, weil du es auf Instagram doof findest und viele andere ja auch, ist es deshalb ein Problem? Oder gibt es vielleicht
auch
gar keins?
Auch das kommt total drauf an. Wenn das wirklich Leute sind, die das sowieso nie gebrauchen werden, und die, ne, wo du weißt, die machen das, um sich so ein bisschen sicherer zu fühlen, obwohl sie gar nicht wirklich so unsicher sind, okay. Ich finde aber, es kann halt potenziell negative Auswirkungen haben. Wenn diese dann falsche Sicherheit, die du Leuten vermittelst, dazu führt, dass sich jemand in eine in eine Situation begibt, die er sonst vermieden hätte.
Ja.
Einen Kampf beginnt, den er sonst, vor dem er sonst abgehauen wäre, sich irgendwo einmischt, wo es keine gute Idee gewesen wäre, sich einzumischen, dann hat es natürlich negative Konsequenzen. Wenn du halt, du musst den Leuten ja auch mitvermitteln, dass egal wie viel du denen dabei bringst und egal wie fleißig die da trainieren, dass immer noch Größe, Kraft und Gewicht Faktoren sind, dass du, wenn du halt irgendwelchen Mädels mit deinem Frauen-Selbstverteidigungskurs das Gefühl gibst, sicher zu sein und das dazu führt, dass die sich mehr in gefährliche Situationen begeben, weil sie glauben, sie wüssten dann, was sie tun müssen, dann hat das halt definitiv gefährliche Auswirkungen.
Ja.
Insgesamt, also wenn du den Teil rausnimmst, ist das halt einfach irgendwie witzig, sich das von außen anzugucken und da kann man lange drüber diskutieren, aber es kann halt potenziell gefährliche Auswirkungen haben.
Okay, lass uns nochmal auf den Punkt, weil ich den wirklich gut finde. Wir nehmen jetzt nochmal Onkel Horst. Wenn Onkel Horst sich jetzt daneben benimmt, ihn mit Kettenfauststößen ins Koma zu schicken, ist jetzt nicht der richtige Weg. Aber wenn man Jiu-Jitsu betreibt oder auch Ringen oder so, dann kann man ihn kontrolliert zur Ruhe zwingen. Und das wird wahrscheinlich auch das sein, haben wir jetzt auch schon festgestellt, was die, sagen wir mal, die wahrscheinlichste Situation ist, in die Normalsterbliche kommen werden, so eine ist. Ob es jetzt der betrunkene Onkel Horst ist oder ein Randalierer in der Straßenbahn oder sagen wir mal, man muss einen Aufrührer zur Ruhe bringen, sagen wir es mal, wollen wir es mal so formulieren, wo auch immer. Mhm. Ne? Oder auch beim Streit um den Parkplatz eskaliert die Situation, der andere schubst dich und du zeigst ihm mal eben kurz mit einem Double Leg, nein, mich schubst, bitte nicht mit dem Kopf auf den Asphalt, mich schubst hier niemand. So. Wie gut ist für sowas Jiu-Jitsu geeignet? Kurz vorneweg natürlich sehr gut, aber macht das Jiu-Jitsu zu einer, nenn's jetzt mal Selbstverteidigungssportart? Oder ist es nur so, dass wenn du Jiu-Jitsu betreibst, du dich halt in diesen Situationen dann auch, dir in diesen Situationen dann auch zu helfen weißt? Oder wie würdest du Jits da einschätzen?
Der Teil, den ich super, super hoch einschätze, ist vor allem so Clinchen und griechisch-römisches Ringen im Prinzip. Also alles, was mit Oberkörper und Clinchen und Hände kontrollieren und Arme kontrollieren und so zu tun hat, halte ich für super hilfreich. Ja, so ein Rear-Neck-Choke im Stehen bei jemand, der nicht weiß, was er macht, kann auch super, super hilfreich sein. Es hängt halt einfach wieder von so ultra vielen Sachen ab. Es gibt Sachen, da ist das okay, sich mit jemandem auf den Boden zu begeben und den da festzuhalten, bis der sich beruhigt hat oder die Polizei da ist. Wenn eine Situation unübersichtlich ist, ist das wahrscheinlich keine gute Idee. Was das Coole auf jeden Fall an, ich sag mal, allen Ringkampfsportarten ist, ist, dass du die halt regelmäßig testest und du übst und du entwickelst auf jeden Fall so eine vernünftige Intuition für das, was du machst. Und es ist halt total skalierbar. Ich finde, das Sinnvollste oder eine der sinnvollsten Sachen, die du üben kannst, und das Erste, was ich jemandem beibringen würde, der das fürs Kämpfen außerhalb von der Matte braucht, ist zum Beispiel ein Underhook, Head Position und eine Wrist Control zu kriegen. Von da aus kann der andere dir sehr, sehr wenig tun. Du kannst noch mit dem reden, du siehst irgendwie noch das Umfeld und du kannst halt von ich halte dich hier fest über ich bringe dich auf den Boden bis ich ramme dir mein Knie ins Gesicht, kannst du das komplett skalieren, je nachdem, was die Situation erfordert. So. Nichtsdestotrotz, wenn du das halt wirklich in Anführungsstrichen für außerhalb vom Gym irgendwie brauchen willst, musst du halt trotzdem auch so trainieren, dass du es, ne, dann musst du es mal in normalen Straßenklamotten probiert haben, mal gucken, wie weit dein Ringerschritt geht, wenn du eine Jeans anhast. Du müsstest das nicht auf einer Matte ausprobiert haben oder da, wenn irgendwo eine Wand im Weg ist oder, na, also so, da gehört noch mal eine ganze Menge mehr mit dazu. Aber das ist halt schon anwendbar und skalierbar. Das ist das Gute daran.
Obwohl ich auch glaube, dass viele von den Faktoren, auch wenn es dann, also wenn es je nachdem, wie sehr es zur Sache geht, auch durch das Adrenalin abgefangen werden. Also ich denke, wenn es drauf ankommt, kann man auch in der Jeans einen Ringerschritt machen. Ob dann die Jeans danach noch ganz ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber das ist dir wahrscheinlich in dem Moment egal. Oder sagen wir auch mal sowas wie mit den Knien auf dem Asphalt zu sitzen oder zu kämpfen, ja, kann in dem Moment okay sein, weil du es wahrscheinlich erst am Tag später merkst, wie es gewesen ist. Jetzt vorne raus, dann frage ich dich jetzt.
Wobei man, das unterschätzt man auch gerne, weil dieses Adrenalin kann halt, wenn du es nicht gewohnt bist und wenn du es nie geübt hast, weißt du nicht, ob dein Adrenalinschub dazu führt, dass du besser klarkommst oder ob du komplett stillstehst oder dich.
Ja, ja, kann
also
sein.
Auch das ist
kann
so, sein. Das sind halt.
Aber das ist, glaube ich, was du zumindest auch in so einem, wenn du einen Motorradhelm anhast und der andere dir auf die Mappe haut, weil das halt gerade nötig ist für dein Training. Genau, das zumindest hast du mal, dass du irgendwie ein bisschen Dopamin da ausschüttest.
Es sollte auf jeden Fall in deinem Training regelmäßig mal knallen, wenn du kämpfen lernen willst.
Was würdest du denn da jetzt sagen, wenn ich jetzt wirklich vorhab, mich selbst zu verteidigen?
Ja.
Und wir sind ja, wir können es ja jetzt mal sagen, wir wissen ja alle, wir sind ja hier beim Falk Berbericht, der ja ganz viele Kampfsportschulen darin unterstützt, erfolgreich zu werden. Und ich glaube, 80% davon sind Leute, die Selbstverteidigung anbieten oder Karate oder irgendwie so Geschichten und teilweise wahrscheinlich auch Sachen von denen, wo wir gesagt haben, das würden wir jetzt nicht als so sinnvoll hier und da erachten. Ja. So, was würdest du jetzt machen? Du willst Selbstverteidigung erlernen.
Ja.
Aus welchen Gründen auch immer, ist ja scheißegal. Und du bist vielleicht ein Familienvater mit einem Kind und denkst, ey, da letztes Mal hat mich einer angepöbelt, ich hätte den Parkplatz gern gehabt. Und das nächste Mal muss ich das klarstellen. Ja? Jetzt google ich das, Selbstverteidigung Köln, und dann poppt da irgendwas auf. Peter Parker, Selbstverteidigung, Krav Maga, Achter Dan, komm vorbei. So. Wie soll Peter Parker wissen, ob das gut ist oder schlecht ist und wann und wie?
Also das, was du gerade gesagt hast, fang damit an, mit was genau so, also wenn mich jemand fragen würde und ich denen so, ey, kannst du mir sagen, wo ich damit hingehen soll? Eigentlich müsstest du erst hingehen und dir wirklich überlegen, okay, für welche Situation glaubst du genau, dass du Training brauchst? So, das ist so diese erste, das, was wir gerade schon hatten. So, bist du ihr, ne, Familienvater und so und geht eher um Rangelei auf dem Parkplatz oder arbeitest du im Sicherheitsbereich? So, und dann ist es halt, guck dir an, was die machen. Wenn du das Gefühl hast, alles das, was die hier machen, wenn ich das in den Situationen, für die ich das eigentlich glaube zu brauchen, machen würde, dann lande ich im Knast oder werde nie wieder zur Geburtstagsfeier eingeladen, dann geh woanders hin. Dann ist das nicht für dich. Unabhängig davon, ob das gut oder schlecht ist, ob das funktioniert oder nicht, wenn, ne, wie Heiko gerade so sagte über dieses, ne, das, was er vom Wing Chun weiß oder erzählt bekommen hat, wenn das dafür ist, jemanden möglichst schnell brutal zu überwältigen, wenn das so ist, dann ist das für den Anlass das Falsche, dann mach was anderes.
Ja, ist kein schlechter Tipp, muss man ihm lassen.
So, such dir halt das, wo du... So, wenn du das, keine Ahnung, wenn du Stress mit der organisierten Kriminalität hast und die dich umbringen wollen, dann geh dahin. Da ist das dann verhältnismäßig. Wenn du dir die Trainer-Bios im Prinzip anguckst, lass dich von irgendwelchen Dans und keine Ahnung und so nicht so irritieren, sondern wenn überhaupt, überleg, hat das, was der macht, irgendwas mit dem zu tun, wofür ich das brauche? Ich finde zum Beispiel, es macht einen riesen Unterschied, ob jemand sagt, ich habe einen 28. Dan im Aikido oder ob jemand sagt, ey, ich habe seit 35 Jahren eine Sicherheitsfirma und ich habe es geschafft, dass in all den Jahren wir nur 2 oder 3 Mal überhaupt eine Anzeige wegen einer Körperverletzung kassiert haben. Dann weißt du, okay, die wissen, wovon sie reden und offensichtlich verstehen die auch noch ein bisschen was von Verhältnismäßigkeit. Ist natürlich super schwer nachzuprüfen. Und überhaupt dieser Autorität durch das, was ich so gemacht habe, ist ja schön und gut, aber das ist auch so ein falsches Autoritätsargument. Im Prinzip musst du dir angucken, was die machen und dir überlegen, ob das Sinn macht. Und kann ich das hier unter gegen Widerstand testen und kann ich das hier im Training bei jemandem machen, der nicht will, dass ich das mit dem mache? Bei uns beim Training, ich muss dir, weil du der große Presto bist, und weil wir die Hütte voller Naga-Bells hängen haben, muss ich dir immer noch nicht glauben, dass das, was du zeigst, funktioniert. Wenn aber die Jungs, die das bei dir lernen, gegen Gegenwehr, gegen Leute, die auch wissen, was sie vorhaben, die gegen deren Willen Inside Heel hocken können, dann funktioniert offensichtlich der Kram, den du da unterrichtest.
So, Leute, übrigens legendärer Podcast-Auftritt eigentlich von Heiko Bentrup. Ich habe dich übrigens gemutet, Heiko. Ich kann dich nicht entmuten. Du musst das selber machen, falls du es sagen willst. Aber erstmal 20 Minuten zu spät. dann ohne T-Shirt erstmal mit Ohrstäbchen die Ohren sauber gemacht, dann wieder rausmarschiert, was zu essen geholt. Jetzt ein lachsfarbenes Polohemd an. Es ist ein wertvoll. Du bist wertvoll und, für diese Gemeinschaft.
Ja, schön. Und irgendeine
Entschuldigung, ich hatte dich gemutet. Hast du irgendwas gesagt?
Aber,
und irgendeine Perle aus Saigon im Hintergrund.
Aber wir müssen jetzt hier mal. Und ich weiß ja, Heiko hat eine Story, die hat uns erzählt. Ich glaube, er war ein bisschen überrascht, wie wenig wir beeindruckt davon waren. Er hatte dann nämlich extra nochmal nachgefragt. Habt ihr wirklich verstanden, was ich euch gerade erzählt habe? Aber unabhängig davon war die Story eigentlich ganz gut. Heiko, erzähl doch mal. Du musstest doch letztes Mal dein Jits auspacken, als jemand dein Auto stehlen wollte.
Die ganze Story nochmal, die habe ich doch schon mal irgendwo erzählt.
Ja, fass doch nochmal kurz zusammen und sag, wie sehr dir Jits dabei geholfen hat. Oder nicht? Oder was hat dir in deiner jahrelangen Kampfsporterfahrung da am meisten geholfen? Als
gut, also das war das erste Mal, dass ich wirklich, seit ich angefangen habe zu trainieren, also in 8,5 Jahren war es, glaube ich, damals, das überhaupt anwenden musste. Und es hat mir da im Nachhinein auf jeden Fall schon mal sehr geholfen, weil ich jetzt weiß, dass ich tatsächlich mich anders verhalten würde in einer Situation, als ich das früher getan habe.
Also es war ein Dude betrunken an deinem Auto, ne? Nur um es kurz zu sagen.
Genau, ich komme dazu. Also ich kann ja erstmal, warum habe ich überhaupt angefangen zu trainieren? Ich konnte genau in solchen Situationen nämlich nie jemandem wehtun und hatte auch immer Angst davor, dass mir jemand wehtut. Und ich konnte nur, wenn ich...
Sven, Schnauze!
Hä?
Alles, was du da machst, und dein Getrommel hört man.
Ich habe Fidget-Spinner gespielt. Sie war mein Fidget-Spinner.
Ja. Kannst du mal bitte deinem Praktikanten sagen, der soll unter dem Tisch weggehen? Ja.
So, Heimo, ja.
Ich habe ja aus dem Grund, dass ich halt nie jemandem wehtun konnte und so. Also nur, wenn ich komplett in der Ecke gedrängt war, dann konnte ich mich verteidigen und die Grenze zur Gewalt gehen. Und dann habe ich gedacht, mit 38, Mensch, das musst du doch mal lernen, dann verhältst du dich vielleicht auch im normalen Leben ja generell anders. Das wird sich irgendwie transferieren. Deswegen habe ich mal angefangen zu trainieren. Und diese Situation war tatsächlich, ich wollte über Fotos machen, war zu faul, mein Auto abzuschließen, habe sogar den Schlüssel stecken lassen. Und da werde ich schon von einem Typen angelabert. Es war irgendwie ein paar hundert Meter weiter so eine Mallorca-Party oder sowas. Total besoffen. Der wurde zu meinem Schatten, lief so neben mir her. Und ich denke, so sagst du jetzt was? Und dann hat er keinen Bock überhaupt mit dem zu reden. Und dann sagte der von sich aus aber schnell wie, was denn hier? Und dann, ja, was willst du denn? Er findet das geil? Ja, was finde ich geil? Ja, diese Sachen zu fotografieren, er hat schon, das geht den Scheißdreck an, hau ab hier. Und bin dann weg von diesem Typen und der Situation, habe ich vom Auto entfernt. Und als ich zurückkomme, sehe ich, dass die Tür auf ist und dann Typ gerade, also es sah aus, als ob der einsteigen wollte. Ich denke, was? Ich fange schon an zu rufen, weg vom Auto, sonst hast du ein Problem, laufe hin und sehe, es ist gar nicht der Typ, der im Auto steht, sondern das ist ein anderer Besoffener und der Besoffene saß schon drin in der Karre und war am Hinweg, wollte offensichtlich wegfahren mit 8er-Tür auf dem Kessel, der er hatte und ich halt, Junge, raus da. Ansonsten hast du ein Problem, das du nicht haben willst. Ich merkte sofort, da war jetzt mit Diskutieren nicht weiterkommen. Und das war in der unmittelbaren Nähe von der Autobahnauffahrt. Das heißt, wenn der Typ nur irgendwie die Karre gestartet gekriegt hätte und weg gewesen wäre, hätte es mit Sicherheit Verletzte gegeben, mindestens ihn, wenn nicht sogar Tote. Und dann habe ich ihn halt rausgezogen. Und zwar mit einem, also hab einen Front Headlock mir genommen, während er noch gesessen hat, hab den an seiner Rübe rausgezogen, auf so eine Wiese, die war da, hab den gemountet, während ich noch die Rübe unterm Arm hatte. Weil ich ihm halt mal zeigen wollte, okay, das fühlt sich vielleicht doch anders an, als wenn er von irgendeinem anderen Typen dann eine kleine Rauferei hat. Das hat er auch sehr schnell gemerkt und ist schlaff geworden und meinte, ja, ist in Ordnung. Ich sage, okay, ich lasse dich jetzt los. Ich sag dir aber nur, beim zweiten Mal kann ich nicht so nett zu dir sein. Das geht dann leider nicht mehr. Ja. Okay, ich raus. Ich hatte meine Kamera auf mein Auto gelegt. Geh rum um mein Auto, will die Kamera reinpacken. Er springt auf, reißt wieder die Tür auf, springt in das Auto rein. Ich will nur weg. Aber ich rum, die Tür auf. Zum Glück war der zu doof, die Zentralverriegelung anzumachen und der war auch zu besoffen, um zu raffen. Das war so ein Funkschlüssel erster Generation, den musste man noch reinstecken in die Konsole und einmal so drücken, damit die Zentralverriegelung aufgeht und die Zündung dann auch funktioniert, der Start-Stopp-Knopf.
Da hat Heikos Armut ihn gerettet, weißt du, weil er so einen alten Fiesta fährt.
Sonst ja, genau.
Armutsbändchen.
320er Kombi-BMW von 2011, glaube ich. Der hatte dann, also die Warnblinkanlage war an, die alles war an und verstellt, nur zum Glück der Motor nicht. Aber dann habe ich mir den wieder in den Headlock gepackt und dachte ich so, okay, was machst du jetzt? weil, also ich wollte den jetzt ungern totschlagen irgendwie. Habe ich gedacht, okay, versuch doch mal, ob du den auschoken kannst. Dann habe ich den halt so eine und die konnte ich aber nicht, ich habe den ersten normalen Griff gemacht, aber die konnte ich nicht finishen, weil ja das Auto doch im Weg war. Der saß ja noch auf dem Sitz. Und dann habe ich halt gewechselt auf so eine High Elbow und habe den noch nicht mal, stimmt gar nicht, ich habe den Griff gewechselt, ich nenne das mal so einen Gabelgriff von unten, dass ich halt
meine McKenzie-Team quasi, ja.
Ja, wie heißt sie? McKenzie.
Ja, wie so eine McKenzie.
Auf jeden Fall. Und hab die einfach und merkte dann aber schon in dem Moment, dass der wurde so komisch schlaff, der war noch nicht weg. Aber das war tatsächlich ein ganz komisches Gefühl. Der hatte halt nicht Fight oder Flight, sondern er hatte Freeze. Das war wirklich, als ob du so ein Hündchen oder sowas, dem halt in so eine, der machte gar nichts mehr. Einfach. Der hing da. Habe ich gedacht, das ist aber nett von dir. Und hab den halt dann, hab den halt gechoked, bis ich gedacht habe, okay, jetzt ist er weg. Hab nochmal bis 3 gezählt, damit er auch wirklich weg ist. Und hab ihn dann wieder rausgezogen aus der Karre, hab ihn auf den Rasen gelegt und in stabile Seitenlage und hab mich verpisst irgendwie. Also, das sind kurz.
Aber daran
das war kurz, Beispiel, okay.
Ja, komplett skalierbar, ne?
Ja.
Also so
von... Ja, also das hat mir das gezeigt im Nachhinein. Es hat mir erstens gezeigt, dass ich halt überhaupt kein Problem habe mit Gewalt. Also ich habe nicht überlegt, soll ich dem jetzt wehtun oder nicht, sondern ich habe überlegt, wie tun.
Obwohl,
wie,
pass auf, das ist ja schon ein interessanter Punkt, weil du sagst jetzt, du hast kein Problem mit Gewalt, aber das ist ja das, ich weiß nicht, ob du das alles mitbekommen hast, was wir so gesagt haben, aber das ist ja jetzt die Frage, ist ein Front Headlock und eine Mount und den auszuchoken, ist das Gewalt? Oder sagen wir mal, du hättest jetzt deine 8 Jahre in, ja, aber warte mal, sagen wir mal, du hättest jetzt deine 8 Jahre in Wing Chun oder so investiert, wärst du auch bereit gewesen, ihm mit deinen Kettenfauststößen die Nase zu brechen und eventuell, weißt du, das ist ja die Frage.
Also was halt auch ein gutes Takeaway war, ist, dass ich halt absolut, jetzt nicht ruhig im Sinne von absolut kaltblütig, aber super kalkuliert, super nachgedacht die ganze Zeit, nicht irgendwie in Panik was gemacht, nicht irgendwie in irgendeine Raids reingekommen, sondern wirklich überlegt, was mache ich da? Ich kann halt ultra ruhig bleiben und glaube, das kann ich nur, weil ich halt jeden Tag Sparring mache.
Ja, aber guck mal, das ist ja auch Jiu-Jitsu-spezifisch wieder, weil du ja selbst gesagt hast, dass das Wing Chun und Bod Stepe darauf ausgewiesen wären, ihn auf kleinsten Raum, also selbst auf dem Fahrersitz noch bewusstlos zu schlagen.
Ja.
Und ob du dazu auch bereit gewesen wärst, wahrscheinlich nicht.
Diese ganze Situation und alles, was da passiert ist, war, glaube ich, das Optimalste, was passieren kann. Also, weil es ist nicht
lustigerweise auch für beide, ne?
Also,
ja, genau, das kommt auch dazu.
Für alle, also für die Gemeinschaft, weil er halt nicht irgendwie irgendwelche Leute totfahren kann oder eine Autobahnbrücke kaputt fahren kann. Für mich natürlich auch, weil ich bei mir halt keiner an eine Karre groß pissen kann im Nachhinein. Das hat das geringste Risiko auch, dass da irgendwas passiert. Ja, es kann in ganz minimalen Fällen gibt es irgendwie die Möglichkeit, wenn er so eine Vorverletzung hat, dass er da tatsächlich krepieren kann. Oder wenn der Epileptiker ist, dass das so einen Anfall auslöst. Aber das ist es ja im Grunde genommen schon.
Aber ansonsten, es gibt halt kein Nicht-Risiko, wenn du versuchst, ein fremdes Auto mit einem fremden Auto wegzufahren.
Das ist halt
dann dumm gelaufen.
Ja, das ist dann halt so. Also das muss ja jetzt auch sein. Das war halt das Minimalste, was wirklich passieren musste. Und ich habe natürlich, ich muss tatsächlich sagen, während ich den gechoked habe, ich so gedacht, was machst du denn jetzt, wenn das nicht funktioniert? Wenn er nicht bändigt. Also so, das ist ja, weil ich meine, ich habe auch schon Leute ausgechoked im Training, aber so richtig macht man es ja nicht. Also du weißt ja, wenn du Leute tappen, aber tappen die jetzt, das kennt man ja von sich selber, du kannst ja nicht 100% beurteilen, bin ich jetzt pennen gegangen. Umso länger du das, oder wäre ich pennen gegangen, umso länger du das machst, umso mehr kommst du natürlich an den Punkt und umso weiter gehst du auch und weißt du, ja okay, der choked jetzt nur ein bisschen und da passiert nichts. Aber so richtig sicher bist du dir, also ich bin jetzt 100% sicher, ich kann jemanden wegchoken, wenn der mir gefährlich wird oder was soll immer. Und
eigentlich schade, dass du dafür so eine Situation brauchst, ne?
Ja, natürlich. Ja, aber wie gesagt, das war jetzt im Endeffekt war es dann ja auch in Ordnung. Ich habe, als ich auf der Rückfahrt war, meine Scheibenwand von innen beschlagen, weil ich so geschwitzt habe. Und das habe ich dann erst gemerkt, wie viel Adrenalin ich hatte. Ich hatte am nächsten Tag auch richtig Muskelkater, wie nach so einem Turnier irgendwie. Ich habe da schon hochgefahren auch, habe das aber gar nicht so wahrgenommen. Also das war einfach, ich war einfach nur auf Wach dann quasi und war da. Und hab das halt, das musste halt geregelt werden. So, und ich habe das dann halt geregelt. Und als das geregelt war, bin ich weggefahren. Und habe nicht noch gedacht, so, und jetzt schlage ich den Ton. Ich habe wirklich in dem Moment, wo ich das überlegt habe, habe ich so gedacht, okay, ich glaube, wenn das nicht funktioniert, dann ziehe ich den erstmal raus und dann packe ich mir den nochmal von hinten und choke den dann nochmal. Und vor allen Dingen dann, da könnte ich ihn auch halten und könnte dem anderen so sagen, ruf die Bullen irgendwie und dann würde ich ihn einfach halten, Back Control.
Bis die da sind, so, ne?
Ja, bis die da sind, beziehungsweise ich hätte ihn auch wieder losgelassen und hätten dann Neon Belly oder irgend so einen Scheiß halt einfach, dass ich den ruhig stellen kann.
Er muss aber aufpassen, ne, dass er dich nicht inside
hier lobt. Ich ihn einfach halt totschlage. Also muss ich auch sagen. Ja. Ich habe das so etwas kurz, machst du das und das wäre aber wirklich was. Ich hatte halt ja auch nicht das Gefühl, dass er super gefährlich ist, der Typ. Ganz im Gegenteil. Der war einfach besoffen. Der hat mich sehr an einen Kumpel erinnert, wenn der besoffen ist. Der war einfach nur nervig und anstrengend. Das wäre wahrscheinlich, ich sag mal, wenn das jemand gewesen wäre, der mich jetzt gefühlt hätte, oh scheiße, der hat schon mal irgendwie was gemacht oder der hat schon mal gekämpft, dann wäre das sicherlich anders gewesen und dann wäre ich auch zu anderen Sachen bereit gewesen. Also dann hätte ich auch jetzt kein Problem damit gehabt, wenn ich den einen Side-Control kriege und merke, der hört immer noch nicht auf, dass ich dem einfach ein paar Ellenbogen verpasse oder so, bis der die Schnauze hält und ruhig hält. Also so, sagen wir mal so. Aber es war in dem Moment halt nicht nötig und deswegen habe ich es nicht gemacht. Und
das war auf jeden Fall ne, schön skalierbar.
Ja, das ist 100% das Ergebnis vom Training. Und ja, natürlich ja. Hätte ich das, wenn ich Wing Chun gemacht hätte, ich habe ja tatsächlich mal ein paar Wochen Wing Chun trainiert, hätte ich das wahrscheinlich nicht so gemacht.
Also, ja, du hast dann halt, wenn du nur einen Hammer hast, sieht alles aus wie ein Nagel. Ne? Das ist so,
ja, natürlich.
Dann musst du das halt machen. Und da, ich finde, also da siehst du ja schon relativ, da kannst du relativ viel wirklich draus mitnehmen. Ne? Obwohl du halt quasi Konfrontationen mit Sparring und so halt gewohnt bist, ist halt trotzdem interessant, wie sehr dein Adrenalin dann danach doch noch hochschießt und du das halt aber dann, also in der Situation kriegst du es kontrolliert. Das ist, finde ich, halt so eine Sache, warum du halt echte Stresssituationen im Training auf jeden Fall halt brauchst, weil das ist, du kannst dir deiner selbst so sicher sein, wie du willst. Bist du in einer Extremsituation warst, hast du keine Ahnung, wie du unter Feuer und unter Stress und unter Adrenalin reagierst. Und es ist nicht nur Fight, Flight, Freeze, das ist ja Quatsch. Es gibt ja noch mindestens zwei Grundreaktionen. Und welche von denen du zeigst, weißt du nicht, bis du mal da warst. Ich habe das zum Beispiel irgendwann schmerzhaft gelernt in meinem zweiten MMA-Kampf. Ich wusste schon, was ich da mache. Ich hatte den ersten schon gemacht und der erste lief ganz okay. Habe mich voll vorbereitet, das heißt, ich wusste, in was für eine Situation ich reingehe, da hat mich nichts überrascht, quasi an der Situation selber. Ich bin in meinen zweiten MMA-Kampf reingegangen und habe die komplette erste Kombination von dem mit dem Schädel geblockt. Der hat mir so eine Dreierkombination komplett in die Fresse gehauen und das hat mich, ich habe gemerkt, wie so das Adrenalin hochgeschossen ist, weil alles schiefgegangen ist in der ersten Sekunde und ab da funktionierte nichts mehr. Ich war komplett im Autopilot. Das war für mich relativ beeindruckend, obwohl ich wusste, was ist, obwohl ich Sparring mache, obwohl ich trainiere, einfach nur, weil was schiefgegangen ist.
Da haben wir wieder das alte Mike Tyson Zitat. Everyone has a plan until he gets hit in the face.
Ja, und ich würde halt tatsächlich auch sogar sagen, Training, Sparring, gut, noch besser Wettkampf. Halbwegs regelmäßig. Zweimal im Jahr, scheißegal. Einfach nur, dass man die Situation, in der man absolut ungewiss ist, was ist das für ein Typ der andere, plus auch noch im Wettkampf, dem anderen ist relativ egal, wie es dir geht hinterher. Ja, klar, natürlich, der will sich an die Regeln halten und die sind ja meistens auch alle fair, die Leute. Aber der ist generell gewillter, dir ordentlich weh zu tun, als das ein Trainingspartner ist. Und klar, umso länger du das machst, aber umso höher du kommst in den Klassen, umso größer ist auch die Gefahr, dass er das wirklich tut. Und zwar relativ kaltblütig.
Ich kann auch noch eine Geschichte beisteuern zu diesem Wing Chun versus Jiu-Jitsu oder so. Ich glaube, ich habe das hier auch schon mal erzählt. Die letzte Auseinandersetzung, die ich hatte, und tatsächlich hatte ich, seit ich Jiu-Jitsu mache, keine. Das war bei mir alles vorher so ein bisschen Schubserei. Ich meine, ich habe da ja Taekwondo betrieben und meine Backpfeife auch verteilt und so in die Richtung halt, aber da konnte ich halt alles noch kein Jits. Ich denke mir jetzt immer, wenn ich habe mich immer mit so einem Kumpel, der war 2 Jahre älter, nahm Tischtennis, immer auf der Weichbodenmatte, haben wir uns immer gekeilt, weißt du? Und dann erst, wenn die russische Beinschere am Kopf so eng saß, dass der andere wirklich keine Luft mehr bekommen hat, hat er abgeschlagen. Da denke ich heutzutage manchmal dran und denke so, hättest du da mal zu Jitsu gekonnt, da wärst du der Held gewesen. Naja, jedenfalls, das war in der Sporthochschule.
Du bist ein Held, dass der sich heute noch das Scheiße
da war Sporthochschule und ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt und da war da ein Betrunkener und dann ging es so ein bisschen, haben wir uns so ein bisschen angepöbelt und tatsächlich habe ich gemerkt, der ist bereit, ne? Und ich habe da ja schon Taekwondo betrieben, auch schon sehr lange und er hat mich dann irgendwie geschubst Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich ihm nur so einen leichten Kick in die Seite verpasst, ne? Und ich habe gemerkt, da passiert überhaupt nichts. Der Typ reagiert weder, noch kann der irgendwas damit anfangen. Und dann war ich genau in der Situation, dass ich wusste, erstens, der Typ ist völlig harmlos. Und zweitens, ich habe aber kein Mittel, außer ihm jetzt richtig eine zu verwensen. Ja. Weil ich hätte ihm jetzt einen Tritt in den Bauch geben können, wahrscheinlich auch gegen den Kopf. Ich hätte ihm in die Eier treten können. Und ich habe gemerkt, von dem Typ kommt überhaupt keine Reaktion. Der weiß überhaupt nicht, was da passiert. Und wozu habe ich mich dann entschlossen, einfach zu sagen, nee, komm Junge, lass mal. Ne? Und dann habe ich sogar, wie war denn das? Dann hat er mich, glaube ich, nochmal geschubst. Und ich habe mich dann einfach hingesetzt und mich selber so umarmt, so nach dem Motto, Junge, lass mal bleiben, wir machen hier nichts. Und hab gewartet, bis der Türsteher, der war ja auch von der Spoho, der Scotty, kennt ihr auch, der Scotty war da. Der Scotty kam dann und sagte, was ist denn hier los? Und ich sag, Scotty, bitte nimm den Typ weg von mir, sonst muss ich dem wehtun. So, aber ich hatte keinen, ich hab gemerkt, ich muss nichts machen, weil der kann mir sowieso nichts tun. Damit sind wir wieder bei dem Punkt, ist gar nicht so leicht, einem eine zu hauen. Aber ich hatte halt, ich war nicht skalierbar. Ich war entweder, ich versuche den jetzt K.O. zu treten, oder ich lasse es halt. Oder ich benutze halt Mittel, die man. Ne, aber das kannst du ja nicht. Also ich sag mal jetzt, wenn du was gelernt hast, kannst du ja nicht mehr auf normalen Mittel zurückgreifen, weil jeder Schlag oder Tritt, den du machst, ist natürlich fester als.
Ach so,
ne,
ja, weißt du? Genau, du kannst.
Ich konnte
nicht. Ich hau mich mit dem, als würde ich nichts können.
Genau, ich war einfach nicht skalierbar. Und ich wusste, ich kann jetzt mein Taekwondo, so blöd das jetzt klingt, nicht anwenden, weil es erstens nicht verhältnismäßig wäre und zweitens macht es keinen Sinn, ihm jetzt hier eine zu wemsen. Aber ich hatte auch nichts Leichteres, um ihn ruhig zu stellen. Ne? Das war, ja, da wäre halt Jits zum Beispiel auch genau die Situation, die wir so, ne? beschrieben haben jetzt hier. Ja.
Ja, Muay Thai, Boxen funktioniert definitiv, aber es ist halt nicht immer
angemessen. Ja, 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 ja.
Muay Thai, die Katzen ja immer noch clinchen zur Not.
Ja, genau. Also, aber du musst dann halt auch in der Lage sein, das so runter zu scalen, dass du da irgendwas mit anfangen kannst. Ne?
Das Ding ist aber tatsächlich, dass man ja wirklich, das ist ja schon fast eine Definitionssache, die man, wann bin ich überhaupt in einer Selbstverteidigungssituation? Ist das Selbstverteidigung, wenn ich mit meinem Onkel irgendwie aneinander gerate? Ist das Selbstverteidigung, wenn ich mich um Parkplatz streite und dem anderen was in die Fresse wimsen möchte? Natürlich irgendwie ja nicht.
Aber das hat Sven ja vorhin gesagt.
Ja, ja doch, du verteidigst dich ja schon selbst.
Ja, das aber ja, Fall. Ich sag ja, das ist ja eine, ja, das ist schon. Und
das kann ja auch brenzlig werden, wenn du nicht in der Lage bist, damit umzugehen. Das kann ja auch brenzlig werden, weil das ist ja das, was ich gerade meinte, es gibt ja nicht nur diese Fight, Flight, Freeze, es gibt ja auch noch Posture und Submit. Die meisten Männer posturen, das heißt, die machen den Hahn und was kommt, was? Das ist ja weder Fight, Flight, Freeze, das ist posturen. Du hoffst ja, dass das reicht. Also Leute, die dieses was komm doch machen, hoffen ja, dass das den Konflikt beendet. Wenn du aber, also
wenn das ist ja das schon fast deine, so die häufigste Primatendingens, würde man fast behaupten.
Ja, das macht doch Sinn. Und das Problem ist aber, das führt halt auch gerne dazu, dass Konflikte eskalieren, wenn nämlich beide anfangen zu postern und da nicht mehr rauskommen. So, ne?
Und damit sind wir auch nochmal
bei. Besser, für dass die meisten Leute, die sowas machen, eher lernen, Situationen zu diffusen.
Das gehört, finde ich, auch, da haben wir noch gar nicht
übersprochen, das gehört also auch halt mit dazu. Der viel wichtigere Skill, Situation erkennen und Situation auflösen. Und zwar halt, wie gesagt, jetzt, wenn du erkennst halt, der Typ kann mir nicht. Und sagst, ich war tatsächlich ja auch schon mal in so einer Situation. Das war die einzige andere Situation, wo ich auf dem Weg war, das benutzen zu müssen, mit einem Besoffenen in einem ICE am Düsseldorfer Bahnhof, den ich tatsächlich dann stehen lassen habe, nachdem er in Wing Chun Stance gegangen ist. Da habe ich schon angefangen zu lachen und ich hatte schon überlegt, wie ich den einfach quasi mit einem Cage-Ring ein bisschen an die Wand nagel. Aber seine Kollegen meinten dann, tu uns einen Gefallen, bitte geh einfach. Das kann mal passieren. Und ich habe mal einfach stehen lassen, weil ich auch wusste, okay, da kann mir eh nichts, ich hau ab. Und das ist ja fast das Wichtigere, dass ich, weil wenn ich gar nicht in die Situation weiter forciere und gar nicht in die Situation komme, wo ich irgendwas anwenden muss, brauche ich mich damit ja fast schon gar nicht auseinandersetzen.
Klar, also, das sollte auf jeden Fall auch mit dazugehören, so ein bisschen Kommunikationsfähigkeit, auch so einschätzen von, was ist eine sichere Distanz und was nicht. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir mit den Kindern bei uns, das Erste, was die lernen, und das können auch wahnsinnig viele Erwachsene nicht, und aus so Zurückhaltung und Schüchternheit können das besonders häufig Frauen tatsächlich nicht, Grenzen ziehen. du musst halt in der Lage sein zu sagen, Alter, komm nicht näher. Bleib da vorne, bleib weg von mir. Und das ist, wie gesagt, ich glaube, das ist zum Beispiel häufig für Kinder und für Frauen ein Problem. Wenn du, also du, da ist jemand dir plötzlich viel zu nah, aber wenn du halt nie eine Grenze aufstellst, dann hat der quasi nie eine überschritten. Weißt du, der hat nie einen aggressiven Akt in seiner Wahrnehmung gemacht, weil der nie über eine Grenze drüber getreten ist, wenn du die nicht dahin zeichnest.
Ich mache das immer wie Blade. So, ich nehme so ein Schwert und mache so einen Halbkreis auf dem Boden. Und sobald der Dude da reintritt, Alter.
Machst du das nicht mit deinem Kanonenfuß?
Gibt's in, ja, Kanonenfuß-Bergentum schlägt dann zu, ne? Muss aufpassen.
Ja. Nur, aber wirklich, auch so, so eine Klinge, die vorne aus dem Fuß kommt.
Ja, genau, genau. Aus dem Schuh raus, wie bei James Bond. Und dann so den Scorpion-Kick.
Vergiftete Klinge.
Genau.
Aber Reptile. Das ist halt etwas, was du auch üben musst und solltest in der Lage sein, so, bleib weg von mir. Bleib da drüben. Komm nicht näher, laut und deutlich.
Ja, und auch sowas wirklich schubsen, und mit schubsen meine ich nicht schieben, sondern ja, ein ordentlich wegwerfen, Alter, weg.
Ja. Ja,
und dass der auch glaubt, der muss ja auch glauben, dass da, erstens muss er merken, da ist was hinter, und das auf jeden Fall wird das anstrengend mit dir. Das tut auf jeden Fall auch weh, selbst wenn er vielleicht gewinnt, aber das wird nicht schön jetzt, und dass er halt dann sich überlegt, okay, das
die
ist jetzt dann doch nicht so wichtig.
Muss, die, genau, die Kosten-Nutzen-Rechnung muss scheiße sein.
Da kommt aber auch wieder der Punkt, auch mit diesem Poststand und so, ich glaube auch, dass manche Leute ja auch nach wie vor glauben, dass sie was ausrichten könnten gegen jemanden, der trainiert ist. Ich sage ja immer gerne, wenn ich zu dir sage, spiel mal um 1000 Euro mit Roger Federer Tennis, würdest du nie auf die Idee kommen zu sagen, ja, das mache ich, da habe ich bestimmt eine Chance. Aber wenn ich sage, du hast einen Schlag gegen Klitschko und er hat auch einen, dann würden Leute wahrscheinlich sagen, ja, das gehe ich natürlich. Das gehe ich natürlich gerne.
Da würde er auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja. Das kommt ganz drauf an, wie viel Geld du bietest.
Er darf ja auch blocken. Krüger-Dunning-Effekt. Ja, okay, Leute, wir haben, glaube ich, alles besprochen. Es ist eine Stunde um und wir sind jetzt ja schon bei den pazifistischen Maßnahmen wie deeskalieren und so. Das ist ja langweilig für den Hörer. Da wollen wir gar nicht länger drauf rumreiten. Wir wollen ja lieber hier die wilden Geschichten.
Einen kleinen Punkt hätte ich noch.
Ja, bitte.
Die, weil du sagst zu dieser Selbstwahrnehmung und so, ne? So bringt auch ein bisschen Schwere rein, weil das Ding an sich ist ja krass. Erinnert ihr euch dran, als da in Frankreich dieser Typ über einen Spielplatz gelaufen ist und mit einem Messer und Kinder angegriffen hat?
Nö.
Letztes Jahr war das, glaube ich. So, da ist ein Typ, ein offensichtlich verwirrter, bekloppter, ist über einen Spielplatz gelaufen und hat mit einem Messer Kinder angegriffen. Dieses Video ist ultra krass. Ist auch, also das ist nichts für irgendwie zart Beseitete. Wenn du, also diese falsche Einschätzung von ich könnte ja und ich würde ja, nicht nur ich könnte, sondern ich würde, die haben tatsächlich häufig Männer, aber ich glaube, wenn du jede Mutter, mit der du je zu tun hast, fragst, was würdest du machen, wenn jemand dein Kind angreift, dann werden die und mit vollster Überzeugung würden die erklären, ich würde kämpfen wie eine Furie und was auch immer für mein Kind. Was an diesem Video von dem Typen auf dem Spielplatz interessant, in ganz großen Anführungsstrichen ist, ist, da sind super viele Mütter mit ihren Kindern, auch die Kinder, die da angegriffen werden. Und es ist krass, dass die ausnahmslos alle fassungslos stillstehen und den anstarren, teilweise während der auf ihre eigenen Kinder zumarschiert. Und ich finde, das ist halt das deutlichste Beispiel dafür, egal was du für Überzeugung hast, egal, selbst wenn du glaubst, es geht um deine Kinder und du wüsstest, dann, du wirst niemals so zum Anlass plötzlich in der Lage sein, was zu machen. Du wirst immer entweder auf dein Training oder auf deine Instinkte zurückfallen. Und fast alle, die es nicht trainiert haben, haben den Instinkt, nicht irgendwas aktiv zu machen, sondern dazustehen und zuzugucken.
Ja, ich finde, es gibt aber, dann gibt es ja auch noch das andere Extrem. Da gab es ja damals das Mädel, was auf dem McDonald's-Parkplatz umgeschlagen worden ist und dann an den Folgen gestorben ist, der sie dann noch ein Bundesverdienstkreuz umhängen wollte oder sogar umgehangen haben, wo man halt sagen muss, das halt auch, das müssen Leute auch lernen, eine Situation zu erkennen, wo es vielleicht besser ist, sogar aufzugeben und auch sogar vielleicht zu submitten. Also weil man halt
Das flüchten ist, wäre ja auch okay gewesen.
Ja, genau.
Aber die Leute in diesem Video haben es nicht mal geschafft, sich ihr Kind zu schnappen und wegzulaufen. Ja. Das ist ja das, was ich meine. Ich rede nicht davon, dass die auf den losgehen müssen, aber die haben
gar nichts Gewalt, getan. Ja, gar nicht mehr vorkommt bei uns. Die Leute können sich ja nicht mal einen MMA-Kampf angucken. Im Fernsehen, das können die nicht. Da sind die nicht zu in der Lage. Oh nein, ich kann das nicht sehen. Was meinst du, wie das erst dann ist? Das ist ja ein Schock, der da passiert. Ne, wenn,
ja, klar.
Das ist übrigens auch, ja, ich hatte das im Geiste ja schon vor 4 Minuten hier beendet. Jetzt habe ich auch noch, jetzt hast du mich auch noch direkt angesprochen, jetzt bin ich so nervös geworden, weil ich das nicht mehr gewohnt bin, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Aber sag mal ruhig deinen Punkt noch fertig.
Das war doch mein Punkt.
Ach so.
Also, dass man das auch wissen muss, wann ist der Punkt, wo ich halt mich nicht selbst verteile, sondern ich mich darum kümmere, mir jemanden zu suchen. Vielleicht auch mal, auch wenn ich kein Fan von denen bin, aber ruf die Polizei, Alter. Und warte auf die Polizei.
Ja.
Weil du nichts aussehen kannst. Du wirst nur einfach noch ein Opfer mehr.
Bei mir war es übrigens immer so früher, wenn ich betrunken war, weil ich wusste, wenn ich betrunken bin, dann kann ich das alles nicht mehr. Ich kann keinen gedrehten Paltung-Chuggy oder Mom-Dolio-Job-Chuggy mehr machen, wenn ich betrunken bin. Dann lege ich mich eher auf die Fresse, als das passiert. Deshalb war ich immer sehr deeskalierend.
Das ist schön.
Ich war nicht skalierbar. Das gefällt mir. Das habe ich heute gelernt. Ich war einfach nicht skalierbar. Ich war einfach der Hurricane. Ich war entweder der Hurricane oder nix.
Ja, ist ein Schalter, kein Regler.
Jetzt bin ich was. Danke, Jiu-Jitsu.
Dann würden wir uns alle sehr freuen, wenn du jetzt nur noch betrunken ins Training kommst.
Alles klar. So, soll ich mal Outro abfeuern oder gibt es noch einen kleinen Punkt?
Let's go. Outro.
Das war der Jitsuke über Selbstverteidigung. Lernt das aber, keiner weiß genau, was das ist. Doch, klaut nicht. Heikos Auto, schlagt lieber Onkel Horst ins Koma mit euren Kettenfaustschüssen auf dem Geburtstag, wenn er sich daneben benimmt. Und kämpft um den Parkplatz. Kämpft um den Parkplatz. Kämpft um den Parkplatz. Kämpft um den Parkplatz. Kämpft um den Parkplatz.